Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
140 Jahre wird die Hamburger Werft Blohm & Voss in diesen Tagen alt. Anders als bei vielen vorangegangenen Jubiläen, zum Feiern ist diesmal kaum jemandem zumute. Blohm & Voss steckt mitten im Umbruch, jeder dritte Mitarbeiter muss gehen. Wir blicken deshalb zum Jubiläum nicht nur zurück auf die Geschichte der Werft, sondern auch voraus, in der 3251. Sendung des Hamburger Hafenkonzertes. Herzlich willkommen, sagt Dietrich Lehmann. Rote Fahnen, Trillerpfeifen, Sirenen, wütende Gesichter. Es ist erst wenige Tage her, da zogen mehrere hundert Blohm- und Voss-Mitarbeiter vom Werkstor auf Steinwerder durch den alten Elbtunnel zum Hamburger Rathaus. Anlässlich der Nationalen Maritimen Konferenz wollten die krisengeschüttelten Blohmer, wie sie sich selbst nennen, auf ihre Lage aufmerksam machen.
Also ohne zu übertreiben, sehen Sie das Tor hier, wenn Sie da durchgehen. Sie hören regelrecht das Knistern. Motivation null, die Leute sind so am Boden zerstört,
sagt Murat Aca Üzimulu, der Betriebsratschef von Blohm & Voss. Seit Jahresende hat die Werft einen neuen Eigentümer, die Bremer Lürsen-Gruppe. Und bereits wenige Wochen nach der Übernahme, Ende Februar, hat die Unternehmensführung angekündigt, dass 300 Frauen und Männer gehen müssen, dass jede dritte Stelle gestrichen wird.
Das tut weh. Also mehr möchte ich da auch nicht so sagen.
Das tritt in die Eier erstmal, weil es geht ja nicht nur um den Menschen an sich selber, die Person, sondern viele haben Kinder, viele haben sich vielleicht gerade ein Haus gekauft, neues Auto, dies, das, Träume, Ziele. Ja, die erstmal dann vielleicht ganz weit zurückgesteckt werden müssen, dann, ne? Beziehungsweise vielleicht ad acta gelegt werden müssen.
Ja, Wut oder aber auch Betroffenheit, weil man natürlich bei 300 Leuten auch ganz viele Mitarbeiter kennt, mit denen man jahrelang irgendwie zusammengearbeitet hat. Natürlich steht noch nicht fest, wer gehen wird, aber es werden natürlich Kollegen dabei sein, die man lange kennt. Und da ist natürlich die Wut im Bauch, warum auf einmal so viele gehen müssen. Und ja, wie gesagt, Familien stecken dahinter, man kennt viele auch persönlich und das ist eine scheiß Situation auf jeden Fall.
Seit einigen Wochen wird jetzt verhandelt zwischen Unternehmensführung und Betriebsrat und wenig dringt nach draußen. Unter den Mitarbeitern wächst aber die Unsicherheit von Woche zu Woche.
Ja, bei der Größenordnung, die hier entlassen werden soll, das ist natürlich ein Hammerschlag. Ich glaube für jeden Einzelnen hier. Was die meisten Kollegen jetzt natürlich beunruhigt, ist, bin ich jetzt betroffen? Wie viel aus meinem Bereich? Wir haben Schiffbaubereich, Schweißerei, Schlosserei. Keiner weiß, nur die große Zahl steht da. Und jeder läuft mit einem großen Fragezeichen rum. Bin ich jetzt dran? Muss ich mich arbeitssuchen melden? Kriege ich überhaupt noch mal? Was ist mit meiner Existenz? Da steht alles großes Fragezeichen hinter.
Öffentlich äußern will sich der neue Eigentümer Lürsen nicht. Zumindest nicht vor Kamera und Mikrofonen. In einer schriftlichen Stellungnahme vor wenigen Wochen hieß es lediglich sinngemäß, man sei selbst nach der Übernahme von Blohm & Voss überrascht gewesen, in welchem Zustand die Werft ist. Kopfschütteln löst das aus bei Emanuel Glas, dem zweiten Bevollmächtigten der IG Metall Region Hamburg.
Lürsen kommt aus der Branche. Sie haben sich Mitarbeiter geholt, unter anderem auch jetzt als Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Dr. Klaus Borgschulte, der früher in früherer Funktion auch schon bei Blohm & Voss tätig war. Die Branche ist klein. Ich glaube, man weiß, man kennt sich. Und natürlich kann man nicht komplett alles sehen, aber man weiß, dass diese Werft seit Jahren keinen Neubauauftrag bekommen hat und auch bei Ausschreibungen immer wieder unterlegen ist. Also von daher kann man mir nicht sagen, dass man die Katze im Sack gekauft hat.
Auf den ersten Blick scheint die Werft derzeit gut zu tun zu haben. In den Docks und an der Werftpier liegen gleich drei Luxus-Privatjachten und noch weitere Schiffe. Aber das trügt, sagt Betriebsratschef Murat Aca Üzimulu.
Wir haben momentan Aussage von der Geschäftsführung, Arbeit bis zum 30. April. Also ab Mai ist hier ein Riesenloch. Wir haben ein Sommerloch, wenn wir das so vorsichtig sagen dürfen. So, und dementsprechend soll sich bitte jetzt noch keiner irgendwie euphorisch darstellen und sagen, ja, wie kann das sein, wie passt das? Wir haben ja gerade jetzt Arbeit ohne Ende und ich soll trotzdem das Unternehmen verlassen.
Dennoch, Uwe Beckmeier, der maritime Koordinator der Bundesregierung, zeigte sich erst vor einigen Tagen zuversichtlich, dass Blohm & Voss trotz aller Schwierigkeiten eine Perspektive hat.
Da ist ein enormer Investitionsstau entstanden, der zurzeit dort sich sehr negativ auswirkt. Ich glaube aber und bin fest überzeugt, dass die Lürsen-Gruppe kräftig, finanzkräftig genau ist und auch vom Management her kräftig aufgestellt ist, dass sie erstens diese Investitionslücke schließen wird und entsprechend nachinvestieren wird und dass sie auch sich um dieses Unternehmen verstärkt kümmern wird hinsichtlich der Ausrichtung auch des tatsächlichen Geschäftes.
Gerne hätten wir für diese Sendung zum 140-jährigen Jubiläum von Blohm & Voss auch mit der jetzigen Werftführung oder mit den neuen Eigentümern der Bremer Lürsengruppe gesprochen. Aber alle Anfragen dazu hat das Unternehmen abgelehnt. Und zwischenzeitlich gegebene Interviewzusagen wurden wieder zurückgenommen. Deshalb muss dieses Hafenkonzert zum Blohm & Voss Jubiläum ohne die Werftspitze auskommen. Ein Novum in der langen Geschichte. Es ist ein schwieriger Start, den die Werftgründer Hermann Blohm und Ernst Voss im Jahr 1877 haben. Es zeichnet sich zwar eine Aufbruchstimmung ab, die später als Gründerzeit in die Geschichtsbücher eingehen wird. Das erste Schiff, die Bark Flora, muss die Werft aber noch auf eigene Kosten und ohne einen Auftrag auf Kiel legen. Das Schiff erweist sich als Erfolg. Schon 5 Jahre später liefert Blohm und Voss 5 Schiffe in 12 Monaten ab. Die Werft baut aber nicht nur Schiffe, sie baut auch Maschinen und hat eine eigene Reparatursparte. Eine Aufteilung, die sich über die nächsten mehr als 100 Jahre bewährt. 10 Jahre nach der Gründung hat die Werft bereits 1200 Mitarbeiter. Mit dem beginnenden Flottenrüsten im Kaiserreich erhält Blohm & Voss auch immer mehr Aufträge für Marineschiffe. Mehrmals pro Jahr läuft nun ein Schiff vom Stapel.
Die Sektflasche fiel, zerschellte am Bug. Unten kommt Bewegung in die Arbeiter. Die letzte Stoppe wird weggeschlagen. Drüben, jetzt ist eine Bresche geschlagen in das 3-4-fache Band von Barkassen und Motorbooten, die den Werfthafen nach außen hin absperrten.
Während des Ersten Weltkriegs werden auf Steinwerder auch U-Boote gebaut. Fast 100 Stück gleiten innerhalb weniger Jahre ins Wasser, ändern aber nichts am Untergang des Kaiserreichs. Die Jahre zwischen den Kriegen sind zunächst geprägt von Beschränkungen beim Bau von Seeschiffen, später von der Weltwirtschaftskrise. 1932 hat Blohm & Voss nur noch knapp 3000 Beschäftigte. Vom Dritten Reich dagegen profitiert das Unternehmen. Bei Blohm & Voss werden viele Schiffe gebaut, Tanker, Frachter, aber auch Kreuzfahrtschiffe wie die Wilhelm Gustloff, die zu Kriegsende nach einem russischen Torpedotreffer sinkt und tausende Flüchtlinge mit in den Tod reißt. Zum Stapellauf 1937 herrscht aber noch Aufbruchstimmung. Neben dem Werftchef Rudolf Blohm steht beim Stapellauf Adolf Hitler auf Steinwerder.
Ein Schiff liegt vor uns! Jetzt noch ein totes Gebilde, das nun einen Namen erhalten und von den Stapeln, auf denen es gebaut ist, in das Wasser hineingleiten soll. Ihnen, mein Führer, melde ich im Namen der Werft das Urlauberschiff Baunummer 511 fertig zum Stapellauf.
Es ist auch die Zeit, als die letzten Segelschulschiffe neben Kriegsschiffen und U-Booten auf den Helgen liegen, das legendäre Schlachtschiff Bismarck entsteht. Dock Elbe 17 wird im Auftrag der Marine errichtet. Während des Krieges werden Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt. Auf Steinwerder entsteht ein eigenes Lager. Hier kommen viele Menschen ums Leben. Bei der Aktion Gomorra, der Bombardierung Hamburgs 1943, verlieren zudem 2/3 der Angestellten und Arbeiter ihr Leben. Bei Kriegsende liegen weite Teile der Werft in Trümmern. Dazwischen auch viele unfertige Boote und Schiffe. Nach dem Zweiten Weltkrieg entgeht Blohm & Voss einer Enteignung nur knapp, muss aber nahezu sämtliche Anlagen demontieren und an die Alliierten als Wiedergutmachung abgeben. Schiffe darf die Werft zunächst nicht bauen. Nur mühsam hält sich das Unternehmen über Wasser, bekommt erst 1953 die Erlaubnis zu Schiffsreparaturen. Aber die Hoffnung kehrt zurück, wird sich später Rudolf Blohm erinnern, der Sohn des Mitbegründers Hermann Blohm.
Wir haben im November 1954 die Erlaubnis zum Bau von Seeschiffen erhalten, können also jetzt wieder Seeschiffe in dem Umfang bauen, wie der Werftausbau es bisher erlaubt. Der Hamburger Senat, die Hamburger Bürgerschaft haben im Dezember 1954 beschlossen, der Werftmittel für einen Wiederaufbau im beschränkten Umfang gegen die frühere Größe zur Verfügung zu stellen.
Rudolf Blohm krempelt noch einmal sprichwörtlich die Arme hoch, ist selbst im Alter von 70 Jahren noch täglich auf der Werft.
Wir haben Pflichten übernommen, die wir nicht abweisen können, die wir erfüllen müssen und an die wir unsere Kraft setzen müssen. Und ich kann nur der Hoffnung Ausdruck geben, dass es uns gelingen möge, die Treue und Zusammenarbeit von Belegschaft und Betriebsleitung auch in Zukunft weiter sicherzustellen.
Mit einem Kredit der Phoenix Rhein-Ruhr AG an die Werft und dem späteren Einstieg als Anteilseigner beginnt das Kapitel ThyssenKrupp. Der Stahlkonzern wird später die gesamte Werft leiten. Blohm & Voss baut zwar die ersten Containerschiffe, muss aber in den 70er Jahren auch erkennen, dass die Werftindustrie in ganz Deutschland auf die Krise zusteuert, erinnert sich Herbert Ali, später Chef von drei Blohm & Voss Gesellschaften.
Wir haben hier sicherlich in der letzten Krise in den 70er Jahren uns zu sehr darauf konzentriert, die Schuld für ein Abwandern von Produkten, Projekten nach Asien in der sicherlich auch stattgefundenen Subvention dort zu sehen. Fakt ist aber, dass da heute moderne Produktionsfabriken stehen, die sagen wir, wesentlich günstiger in größeren Mengen produzieren können, als wir es tun. Und damit ist das, was wir gesehen haben, Geschichte.
Hans Meggers kommt Anfang der 80er Jahre zu Blohm & Voss, wird als erfahrener Nautiker schließlich überraschend Werftkapitän von Blohm & Voss.
Die ganze Sache ist so beim Docken oder so, da ist ein Schiffbauingenieur eigentlich besser dran, weil der kennt die Festigkeit des Schiffes, der weiß, wo man ein Schiff abstützt und. Das gehört alles dazu. Aber andererseits eben mit den Leuten an Bord, so, sag ich mal, das ganze Gespräch führen, wie sowas abläuft. Und das ist natürlich dann von Nautiker zu Nautiker sind das bessere Voraussetzungen.
Es sind bewegende Jahre, in denen Meggers bei Blohm & Voss als Werftkapitän der oberste Nautiker der Werft ist, das Ein- und Ausdocken leitet, Schiffe erprobt. Sein vielleicht schwerster Job aber fordert Anfang der 90er Jahre weniger den Nautiker Meggers als den Menschen. Weil die Werft rote Zahlen schreibt, der Schiffbau wieder mal in einer schweren Krise steckt, muss er sich von vielen Mitarbeitern trennen.
Allein in meiner Abteilung war es so, dass wir 2/3 entlassen mussten und 1/3 konnten wir behalten. Und das war grausam. Das war wirklich grausam. Ich meine, es gibt immer Kandidaten, wo man sagt, na, tschüss, ich wünsche dir alles Gute, aber nicht hier mehr. Mal ein bisschen sarkastisch gesagt. Aber es gab der größte Teil, das waren gute Leute. Und die waren, wenn die einen anguckt, und ich konnte nicht anders sagen, als es ist so, ich kann es nicht ändern. Das ist schlimm, das ist wirklich schlimm.
Trotzdem, mit drastischen Einsparungen schafft das Blohm & Voss zunächst, wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Erfolge als Yachtbauer. Mehr darüber später hier im Hamburger Hafenkonzert. Zwischen Hamburg und Haiti, Hans Albers, ein Titel aus dem Jahr 1947. Wie die Lage der Werften an der Küste insgesamt ist, auch im Spiegel der aktuellen Probleme von Blohm & Voss, darüber reden wir gleich. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert 140 Jahre Blohm & Voss. Zum Feiern ist bei Deutschlands wohl bekanntester Werft derzeit kaum jemandem zumute. Stellen sollen gestrichen werden, Neubauaufträge sind derzeit nicht in Sicht. Die Lage der Branche insgesamt im Blick hat Meinhard Geiken, Leiter des IG Metallbezirks Küste. Herr Geiken, ist die Lage von Blohm & Voss denn derzeit eigentlich typisch für die Werften insgesamt?
Es ist eher ein Ausreißer nach unten. Wir haben zurzeit auf unseren Werften eine gute Auftragssituation und wir haben auch eine Situation, dass wir in den Bereichen tätig sind, wo Zukunft ist. Das ist Kreuzfahrer, das sind die Yachten, das ist der ganze Offshore-Bereich auch oder die ganzen Roll-on, Roll-off-Fähren. Also in Produkten, die innovativ sind, die auch sich weiterentwickeln. Wir sind in diesen sogenannten Nischenmärkten führend und deshalb sind unsere Werften insgesamt eigentlich auch gut aufgestellt.
Gibt es die eine Erklärung, warum es dann bei Blohm & Voss nicht so richtig funktioniert hat?
Es gibt sicherlich nicht nur immer die eine Erklärung, es gibt da mehrere Erklärungen. Aber eine davon ist sicherlich, dass wir bei Blohm & Voss einen Finanzinvestor hatten in den letzten Jahren. Der hatte kein industrielles Interesse, sondern hatte ein Interesse daran, Geld rauszuziehen. Das sehen wir heute und es ist nicht investiert worden in den Bereichen, die notwendig gewesen wären. Und wir haben dann ein Problem, dass wir nach einer bestimmten Zeit vor einem Scherbenhaufen stehen. Der Investor verabschiedet sich und verkauft und überlässt die Kolleginnen und Kollegen und die Betriebe dann sich alleine.
Wo sehen Sie denn Chancen für die Zukunft von Blohm & Voss?
Also ich sehe die Chancen sicherlich einmal im Militärbereich. Das ist ein Schwerpunkt. Wir haben auch die Frage von Reparatur. Das ist auch ein Bereich, der da ist. So gesehen, das, was Lürsen als Konzept dargestellt hat, würden wir oder sehen wir auch schon als tragbar an. Das ist so insgesamt bei den Werfen sehen wir halt die Aufgabe, dass man, wenn man heute sich in Nischenmärkten befindet, wo wir wissen, dass der Weltmarkt so aussieht, dass die anderen Werfen und Länder auch auf diesen Nischenmärkten wollen, dann muss man sich schon heute wieder mit der Frage auseinandersetzen, was wollen wir in Zukunft, wo müssen die Schwerpunkte hingehen, was werden die Schiffe der Zukunft sein, das heißt, was ist mit einer veränderten Antriebstechnologie, was ist mit grünen Schiffen, was ist mit der Frage von Umweltschutz in den Bereichen. Also die ganzen Fragen wird man heute schon bewegen müssen, um auch dann in der Zukunft wieder sich gut aufstellen zu können.
Sie haben es angesprochen, ein wesentlicher Teil ist ja eben der, der von der Politik gesteuert werden kann, nämlich wie geht man mit Rüstungsaufträgen um. Hier hat Blohm & Voss ja auch in den letzten Jahren viel drauf gehofft und ist immer wieder vertröstet worden. Ist Berlin, ist das Verteidigungsministerium, ist der Haushaltsausschuss da ein Stück weit mitschuld an dieser Misere? Bei Blohm & Voss?
Es ist ja nicht nur Blohm & Voss, sondern wir haben eine Arbeitsgemeinschaft Schiffbau, wo unsere Betriebsräte sich treffen und die Betriebsräte erzählen alle, die im Militärbereich tätig sind, dass sie auf die MKS 180 warten.
Das ist ein Mehrzweckkampfschiff.
Das ist ein Mehrzweckkampfschiff, dass sie auf dieses Schiff warten, dass sie auf die Freigabe warten. Hier müssen wir ganz einfach kritisch anmerken, dass die Bundesregierung hier einen Zeitplan hat, der mit den der Werften überhaupt nicht übereinstimmt. Wenn wir hier nicht schnellere Entscheidungen bekommen, dann werden wir nicht nur in der Frage Konstruktion und Kurzarbeit haben, sondern dann werden wir irgendwann in eine Situation kommen, Anfang nächsten Jahres, wo man über Entlassung sprechen muss, weil ganz einfach diese Aufträge nicht kommen. Das heißt mit anderen Worten, wir erwarten von der Bundesregierung, hier schnellere Entscheidungen zu treffen. Wenn man diese Schiffe bauen will, dann muss man sie jetzt auch vergeben. Nichts ist schlimmer, als was wir zurzeit haben für die Werften, dass es dort eine Ungewissheit gibt. Keine Werft weiß, wer bekommt den Zuschlag. Keine kann sich letztendlich darauf einstellen. Alle warten. Und das Warten wird dazu führen, dass man dann in Probleme kommt, wenn nicht die Aufträge schnell kommen.
Es ist ein unscheinbares Backsteingebäude mit einem kleinen Türmchen, das am westlichen Ende des Werftgeländes von Blohm & Voss steht. Am sogenannten Lotsenhöft, weil hier früher einmal die Hafenlotsen ihren Sitz hatten. Davor ist ein riesiger runder Kreis mit Geländer und Ketten abgesperrt. Ein Hubschrauberlandeplatz, erklärt der ehemalige Werftkapitän Hans Meggers.
Ab und zu kommen ja Gäste, insbesondere wenn das die Yachteigner sind. Die lassen sich hier einfliegen. Bloß, wie Sie sehen, steht alles voll. Insofern ist das nicht, wird er selten benutzt. Nein, normalerweise ist es hier nur gedacht als Hubschrauberlandeplatz.
Denn derzeit wird keine Mega-Privatjacht bei Blohm & Voss gebaut. Was die Werft aber leisten kann, das zeigt sie ihren potenten Kunden gern im Foyer des aufwendig sanierten Backsteinbaus am Lotsenhöft. Vitrinen über Vitrinen mit Modellen von Privatjachten.
Alle hier gebaut.
Hans Meggers zeigt auf ein eher kleines Modell oben links an der Vitrinenwand.
Das war eigentlich das erste Schiff da oben. Das war mit Golden Odyssey. Ja, Golden Odyssey.
Nach heutigen Maßstäben ist die Golden Odyssey, ausgeliefert 1990, mit ihren 76 Metern eher ein kleines Schiff.
Ja, aber es war ein schönes Schiff. Kein schnelles Schiff, sag ich mal. Es lief eben so eben unter 20 Knoten. War aber gemütlich. Ne? War ein gemütliches Schiff. Es war alles sehr harmonisch da.
Als Werftkapitän ist Hans Meggers auf der Erste, der eine Privatjacht steuert, der bei den Probefahrten auf der Brücke das Kommando hat. Einen Favoriten hat er. Und es ist nicht die größte Yacht der Welt, die Eclipse von Roman Abramowitsch.
Die schönste, ja, Lady Mura war eine von den schönen. War auch groß, 105 Meter lang. Ja, wie breit war die? 16 Meter so. Das war schon ordentlich. Die liegt die meiste Zeit auf Mallorca. Aber mit der habe ich ein noch schöneres Erlebnis gehabt.
Eines Tages, lange nach der Auslieferung der Lady Mura, klingelt bei Meggers das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist ein Mann, der sich als neuer Kapitän der Privatjacht vorstellt.
Also ich habe mich hier ein bisschen umgehört. Der Einzige, der die Yacht bis jetzt vernünftig gefahren hat, das waren Sie. Und ich möchte Sie hier gern haben, damit Sie mich einweisen können. Ich so, mache ich gerne. Aber da müssen wir mit meinem Chef mal sprechen. Ne? Ich kann doch nicht einfach da runterkommen. Ne? Ja, sagt er, ich habe das schon angeleiert. Das geht in Ordnung. Ich sage, das würde mich erfreuen. Naja, gut. Es passierte wirklich. Ich kriegte die Order runter auf Ledimura. Nach Mallorca, Palma de Mallorca. Und dann haben wir erstmal geklärt, wer das Sagen hat. Also der Kapitän wollte selbst fahren und ich war der Berater. Und dann sind wir eine Woche lang da in der Gegend herumgekurft und haben da das Schiff sozusagen getestet oder auch vorgeführt oder eben festgestellt, welche Manövriereigenschaften da das Schiff hat und so weiter, das ganze Programm.
Aber ist eine eigene Welt, oder?
Es ist eine eigene Welt, ja, ja. Es war ja sonst niemand an Bord. Also ich meine, es war nicht, vom Eichner war nichts, da war nur die Stammbesatzung und dann sind wir gefahren. Also ich fühlte mich ganz, ganz wohl dabei, muss ich sagen.
Nicht das einzige Mal, dass Werftkapitän Hans Meggers an Bord einer Luxus-Privatjacht angeheuert wird. Als Anfang der 90er Jahre die Megajacht Echo an einen mexikanischen Auftraggeber ausgeliefert werden soll, muss Hans Meggers auch als Kapitän einspringen.
Wir waren etwas in Verzug geraten da, weil der andauernd Änderungswünsche hatte. Kurz vor Pfingsten hat er Geschäftsfreunde eingeladen und er wollte unbedingt so eine Kreuzfahrt machen. Der wollte den ganzen Auftrag canceln, wenn das nicht klappt und so weiter. Und da hat man gesagt, okay, unter gewissen Bedingungen lassen wir es. Also, Kapitän sollte ich bleiben, aber ich sollte den englischen Kapitän, der da nachher Stammbesatzung, sollte ich fahren lassen. Und dann hatte ich noch den Chief, hatte ich auch noch an Bord. Der leitende Ingenieur war auch von der Werft. Und sonst die Besatzung sollte vom Eichner schon kommen.
Mit etwa 10 Freunden und Geschäftspartnern geht der Mexikaner an Bord des 70 Meter langen Schiffes und dann heißt es Leinen los bei Blom und Voss, Kurs Nordostseekanal und dann in die Ostsee.
Und wir hatten auch Glück, wir hatten ein wunderschönes Wetter und so weiter. Und dann sind wir nach Eckernförde Bucht reingefahren, Richtung Eckernförde. Und es war ein wunderschöner Sonnenuntergang, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Der Eichner, der war so begeistert von der Fahrt und von dem Sonnenuntergang und von der Ostsee und so. Der sagte, also meine erste Fahrt, die ich mit dem Schiff mache, fahre ich nach Leningrad. Die ganze Ostsee wollte er sehen. Ne?
Solche Einblicke in die Welt der Reichen und Schönen sind aber selten. Denn die Eigner von Megajachten bestellen eigentlich nicht nur ein solides und schönes Schiff, sondern auch Vertraulichkeit und Verschwiegenheit. Wenn eine Megajacht auf Kiel gelegt wird, dann hüllen sich die Werften meist in Schweigen. Sowohl über den Namen des Auftraggebers als auch über Größe und Ausstattung der neuen Yacht. Mit der weltweiten Wirtschaftskrise in den 2000er Jahren gerät auch Blom & Voss in Schieflage. Reihenweise stornieren Reeder bei Werften ihre schon bestellten Schiffe oder zögern die Ablieferung hinaus, so der damalige Werftchef Herbert Ali.
Mit der Krise 2008 ging ja dann auch der Ruf über die Küste, dass man sich auf Spezialschiffbau konzentrieren möge. Das ist wohl richtig, nur es wird nicht für alle Kapazitäten, die noch bis 2008 eben Handelsschiffe gebaut haben, Platz sein in diesen Marktnischen, weil so viel Volumen im Markt gibt es dort eben nicht. Und es sind eben nur noch wenige Produkte, die man heute als Spezialschiff bezeichnen könnte.
Blom & Voss hat sich schon vor der Krise wieder an Megajachten herangewagt, nachdem jahrelang kaum noch solche riesigen Privatschiffe gebaut worden waren. Nur spätestens mit der Megajacht Eclipse für den russischen Multimilliardär Roman Abramowitsch scheint sich die Werft verspekuliert zu haben. Die Verträge, heißt es heute, seien zu schlecht gewesen. Am Ende verliert die Werft Millionen mit dem Yachtbau, statt Geld zu verdienen. ThyssenKrupp beschließt, den Yachtbau einzustellen. Die Werft soll möglichst verkauft werden. Der arabische Schiffbaukonzern Abu Dhabi Ma kommt da gerade recht. Mit ihm wird 2009 ein Vertrag unterschrieben. Von einem Ende des Schiffbaus unter ThyssenKrupp will Hans-Christoph Azpodin, Chef von ThyssenKrupp Marine Systems, damals dennoch nicht sprechen.
Das ist überhaupt kein Rückzug der ThyssenKrupp aus dem Schiffbau, sondern das ist gerade das Gegenteil, nämlich die Schaffung einer langfristig stabilen, strategisch tragfähigen Grundlage, der uns in Zukunft Beschäftigung sichert und auch ein profitables Geschäft sichert.
Die Hoffnung, der arabische Investor verschafft der Werft einen Zugang zu den arabischen Staaten und nach Nordafrika. Dort würden nicht nur Megajachten, sondern auch Marineschiffe für den Küstenschutz benötigt. Nur,
Die Beschäftigten sehen den Verkauf damals mit Sorge.
Man ist natürlich sauer, man ist enttäuscht, da geht irgendwie alles durcheinander.
Die Ungewissheit lässt uns alle nicht ruhen. Also man redet auf dem Flur, wo man sich trifft, was wird. Also es ist irgendwie ein bisschen ungewiss, weil man nicht weiß, was wird jetzt in Zukunft werden mit dieser ganzen Aufteilung.
Schiffbauexperte Heino Bade von der IG Metall ist von Anfang an skeptisch, ob ein Investor wie Abu Dhabi Mar die Werft vor dem Untergang bewahren kann.
Abu Dhabi Mar hat bisher zwei kleine Werften besessen. Und Abu Dhabi Mar muss jetzt quasi mit einem Großteil der Werftkapazitäten des alten ThyssenKrupp-Konzerns hier beweisen, dass er langfristig industriell in der Lage ist, auch diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Das muss er unter Beweis stellen.
Die Bedenken bestätigen sich. Nach 2 zähen Jahren erklärt ThyssenKrupp das Scheitern des Verkaufs an Abu Dhabi Mar. Hans-Christoph Atzpodin.
Am Ende war es ein sehr, sehr komplexer Deal mit sehr vielen Facetten. Und er ist deswegen nicht zustande gekommen, weil sich eben durch die politischen Verhältnisse in den arabischen Ländern Grundvoraussetzungen auch zum Beispiel für den Markt der Megajachten in diesem Bereich verschoben hatten.
Es dauert nur ein paar Wochen, bis mit einem neuen Übernahmeinteressenten verhandelt wird, dem Finanzinvestor Star Capital Partners. Der hat zwar keine Erfahrung mit Werften, setzt sich aber gegen den zweiten Interessenten, die Bremer Lürsen Werft, durch.
Zunächst mal haben wir dieses Angebot ungefragt bekommen. Es ist uns sozusagen auf den Tisch geflattert. Wir haben es dann angesehen und festgestellt, es beinhaltet überhaupt nicht das, was Herr Lürsen damit in der Öffentlichkeit hier verbindet. Es ist nämlich ein Angebot auf eine sehr selektive Übernahme ausgewählter Teile von Blohm & Voss. Ich nenne das mal Rosinenpickerei. Wir sind nicht bereit für Rundumschläge nach dem Motto, bei ThyssenKrupp Marine Systems ist Ausverkauf. Nein, hier ist nicht Ausverkauf.
Auch die Arbeitnehmer lehnen eine deutsche Lösung für Blohm & Voss mit dem Eigentümer Lürsen ab. Damals jedenfalls. Aber schon bei der Übernahme durch den Finanzinvestor Star Capital Partners ist klar, dass der sich in ein paar Jahren wieder von der Werft trennen will, sie mit Gewinn verkaufen möchte. 20% Rendite erwartet Tony Mellon, Chef von Star Capital Partners.
Das ist ein Standard in unserem Geschäft, dass man 20% Kapitalrendite erwartet. Manchmal ist es etwas weniger, manchmal etwas mehr, aber man hofft auf einen Schnitt in der Größenordnung.
Tony Mellon nennt sogar einen Zeitpunkt, wann er sich wieder von der Werft trennen will.
Für den Schiffbau und den Reparaturbereich sind es 3 bis 5 Jahre. Für den Maschinenbau ist der Zeitplan noch kürzer. Aber das haben wir noch nicht genau festgelegt.
Eine Prognose, die sich schneller bestätigen wird, als viele gedacht haben. Der Maschinenbau wird innerhalb weniger Monate verkauft. Und fast genau 5 Jahre nach der Übernahme verkauft Star Capital Partners auch das Werftgeschäft wieder. Und zwar an die Bremer Lürsen Werft. Den Bieter, den die Briten noch 5 Jahre vorher ausgestochen hatten. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Viele Jahre hat er als Ingenieur und Geschäftsführer selbst für Blohm & Voss gearbeitet. Mittlerweile ist Frank Horch als Wirtschaftssenator für den gesamten Hamburger Hafen verantwortlich. Herr Horch, wie wichtig ist denn eigentlich so eine Werft, die mit die größten Schiffe der Welt aufnehmen und reparieren kann für den Hafenstandort Hamburg? Kann man sich den Hafen ohne Blohm & Voss überhaupt vorstellen?
Nein, wenn man das mal aus der Sicht der Stadt, aus der Tradition, aus der touristischen Betrachtungsweise, auch was die nördliche Betrachtung gen Süden angeht, dann ist Blohm & Voss ein so fester Bestandteil des Hafens und liegt eben mitten in jeder Betrachtung. Aber das reicht natürlich nicht aus, um nur die Docks entsprechend zu beschriften und zu bemalen, dass es attraktiv aussieht, sondern wir müssen eben auch hier einen wettbewerbsfähigen Schiffbaubetrieb in allen Belangen auf die Beine stellen. Und dafür sind wir dabei, mit Lürsen ein Konzept zu entwickeln, um eben die Zukunft strategisch auch aufzubauen. Die Möglichkeiten sind da und im Moment sind alle aktiv dabei, dieses auch zu realisieren.
Was die Mitarbeiter wahrnehmen, ist natürlich, dass erstmal mindestens 300 Stellen wegfallen sollen, dass man auch an den Tarifvertrag ran will. Das klingt nicht unbedingt nach Aufbruch. Was macht ihr so zuversichtlich, dass das ja trotzdem ein guter Weg wird?
Weil alle Gespräche, an denen ich beteiligt bin und auch wir als Behörde in einer gewissen Moderation zwischen den verhandelnden Seiten. Alle sind sehr angetan, wie sachlich die Gespräche geführt werden, wie die Analysen angestellt werden. Und in so einer Situation, in der wir uns eben im weltweiten globalen Wettbewerb befinden, muss eben auch eine Werft Blohm & Voss, die ja bekannterweise in den letzten Jahren investitionsseitig und auch strategisch nicht gerade die ganz großen Schritte entwickelt hat, dass wir jetzt eben die Wettbewerbsfähigkeit herausarbeiten, arbeiten müssen. Und dazu gehören eben auch gewisse lohnseitige Betrachtungen. Das ist nicht unbedingt das Verlassen des Tarifvertrages, aber das sind Flexibilisierungen. Das sind alle Möglichkeiten, die unter flexiblen und auch unter abgestimmten und verträglichen Maßnahmen auf den Weg gebracht werden müssen. Und wenn das eben unter den Gegebenheiten auch weiter das Ziel ist, dann bin ich auch überzeugt, dass wir zu einem Ergebnis kommen bezüglich der Personen, die eben jetzt freigestellt werden müssen. Auch da müssen alle Möglichkeiten der Vorruhestandsregelung und auch der Weiterbildung oder der Beschäftigung auch in anderen Bereichen, auch außerhalb von Blohm und Voss, auch da sind wir aktiv mit der Agentur für Arbeit. Also hier muss allen Stellschrauben justiert werden, um tatsächlich die Möglichkeiten wahrzunehmen. Und wenn das weiter eingehalten wird, dann glaube ich auch, dass wir auch bezüglich des Abbaus zu verträglichen Maßnahmen kommen für beide Seiten.
Ein Punkt, auf den viele Mitarbeiter große Hoffnungen setzen, sind ja neue Rüstungsaufträge. Einmal für neue Korvetten, genannt K-130, und für neue Mehrzweckkampfschiffe, abgekürzt MKS-180. Haben Sie, Herr Horch, denn da auch in Berlin bei der Bundesregierung das Interesse für Hamburg wecken können?
So aktiv, wie ich eben diese Dinge beschrieben habe, genauso aktiv sind wir und auch ich persönlich bezüglich der anstehenden Aufträge, was die K-130 angeht, auch MKS. Wir sind in Berlin mit allen Ministerien, mit allen Verantwortlichen intensiv im Gespräch, auch mit unseren Haushältern, um eben auch tatsächlich hier nicht präjudizierend wirksam zu werden, sondern wir versuchen hier für den Standort Deutschland, für die Verteidigungsfähigkeit der Zukunft eben auch das in Deutschland zu sichern. Und dafür spielen eben die deutschen Werften eine ganz entscheidende Rolle. Und hier sind wir auch ganz, ganz aktiv. Und ich glaube auch, dass bezüglich der K-130 und den Chancen auch für die MKS-180 gute Möglichkeiten bestehen. Aber alles sei auch betont, kein Selbstgänger, sondern bedarf auch immer wieder harter Arbeit und vieler Gespräche an allen Stellen.
Sagt Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch. Wie die Gewerkschaft Verdi derzeit noch versucht, den Stellenabbau bei Blohm & Voss zu verhindern und wie die Gewerkschafter die Chancen für die Zukunft sehen, dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Rund einen Monat ist es jetzt her, dass die rund 1000 verbliebenen Mitarbeiter von Blohm & Voss eine traurige Nachricht überbracht bekamen. 300 Frauen und Männer will der neue Eigentümer Lührsen loswerden. Jede dritte Stelle soll gestrichen werden. Die Details muss jetzt der Betriebsrat zusammen mit der Gewerkschaft IG Metall verhandeln. Emanuel Glass von der IG Metall, ist denn für Sie hinter dem, was Lührsen angekündigt hat, für Blohm & Voss ein Konzept zu erkennen?
Das Konzept ist uns noch nicht so ganz klar. Uns ist gesagt worden, und das ist auch das, was erkennbar ist, Blohm & Voss soll weiter eine Neubauwerft sein für den Marineschiffbau. Und Lührsen möchte die Refit-Aktivitäten im Yachtmarkt auch nach Hamburg verlegen. Des Weiteren soll das Rohrwerk nach Hamburg kommen vom Konzern und auch Beschichtungstechnik soll hier stattfinden. Das heißt, es gibt schon ein Konzept, allerdings ist es alles wesentlich kleiner als jetzt geplant und von daher sagen Sie, die Fertigungsstunden werden nach unten gehen und deshalb brauchen Sie nicht mehr so viel Personal.
Bei der Betriebsversammlung vor einem guten Monat war die Rede davon, jetzt beginnen die Verhandlungen, jetzt redet man mit den Arbeitnehmervertretern, mit der Gewerkschaft. Wie viel können Sie denn überhaupt noch mitreden, was den Stellenabbau angeht?
Also im Betriebsverfassungsgesetz ist es so geregelt, dass der Betriebsrat und die IG Metall natürlich nicht einen Stellenabbau verhindern können. Wir können nur beraten und wir können versuchen, mit unseren Gegenkonzepten Stellen zu retten oder auch zu sagen, dass es nicht notwendig ist, diese Stellen abzubauen. Aber der Arbeitgeber ist frei, selbst zu entscheiden, mit wie viel Personal er etwas herstellen möchte. Das ist in Deutschland so mit dem Eigentum, dass der Eigentümer darüber bestimmen kann. Und das ist hier bei der Werft auch so. Uns geht es aber darum, das sozialverträglich zu schaffen, möglichst viele an Bord zu halten und auch über andere Möglichkeiten, zum Beispiel Qualifizierung für andere Jobs, vielleicht im Betrieb oder in der Gruppe zu qualifizieren.
Wo stehen die Verhandlungen im Moment?
Wir sind jetzt dabei, über ein Freiwilligenprogramm zu reden, damit wir es vielleicht schaffen, dass Kolleginnen und Kollegen freiwillig in Häkchen gehen, weil es dann nicht zu betriebsbedingten Kündigungen unbedingt kommen muss. Und das ist die einfachere Variante und auch die bessere, weil die Kolleginnen und Kollegen, die freiwillig gehen, finden auch relativ schnell wahrscheinlich was.
Stellenabbau ist das eine. Sind auch Einschnitte bei den dann verbleibenden Mitarbeitern geplant? Stichwort Tarif.
Das hat uns auch sehr überrascht. Am Anfang hieß es, dass das nicht geplant ist, also dass man Personalkosten einsparen möchte. Aber da gibt es ja diverse Möglichkeiten, da muss man nicht unbedingt an den Tarifvertrag ran. Jetzt heißt es, dass auch der Tarifvertrag angepasst werden muss. Und die IG Metall ist jetzt aufgerufen worden zu Verhandlungen. Und der Arbeitgeber möchte gerne Anpassungen an der Entgelttabelle, an den Zuschlägen, Weihnachts- und Urlaubsgeld, um nur einige Dinge zu nennen, damit die Arbeitnehmer auch ihren Anteil an der Sanierung tragen.
Wie kann denn überhaupt ein Unternehmen sagen, so, wir wollen da den Tarifvertrag neu verhandeln, wir wollen das alles auf den Prüfstand stellen? Gibt es da rechtlich solche weitgehende Möglichkeiten?
Wir haben seit mehreren Jahren in der IG Metall ein Abkommen, das genau sowas erlaubt, das also Sanierungstarifverträge ermöglicht. Und da gibt es ein Verfahren, dass der Arbeitgeber das beantragt. Dann werden wir die Zahlen prüfen. Also geht es den Unternehmen wirklich schlecht? Das ist bei Blohm & Voss gegeben. Und dann setzt man sich zusammen und schaut, welchen Beitrag können Arbeitnehmer leisten, welche Sicherheiten kriegen wir dafür. Und dann verhandeln wir das, wenn die Mitglieder es erlauben. Und am Ende muss dieser Tarifvertrag auch von den Mitgliedern zugestimmt werden.
Mal losgelöst von diesen jetzt konkret anstehenden Verhandlungen, könnte sich realistisch nach diesen ganzen Abwärtsspiralen, die Blohm & Voss schon hinter sich hat, vorstellen, dass es das Unternehmen in 20, 30 Jahren noch als prosperierendes Unternehmen gibt? Haben die überhaupt noch eine Chance?
Die haben eine große Chance. Sie haben ein hohes Know-how. Es sind sehr motivierte Kolleginnen und Kollegen dort. Und wenn die Weichen richtig gestellt sind, dann sehe ich überhaupt gar kein Problem darin, dass auch in 20 Jahren die Werft noch existiert. Wenn man sich mit der Geschichte von Blohm & Voss beschäftigt, dann sieht man ja auch, dass es wirklich Höhen und Tiefen gab. Und dass es auch mal eine Zeit gab, wo weit weniger als 1000 Mitarbeiter bei Blohm & Voss gearbeitet haben. Und andere Zeiten, wo weit mehr als 10.000 Mitarbeiter dort gearbeitet haben. Das heißt, es ist schon immer ein Auf und Ab in der 140-jährigen Geschichte von Blohm & Voss. Und ich glaube, wir sind jetzt auch nur an einem Scheideweg. Wenn die Weichen richtig gestellt werden, dann ist der Betrieb auch konkurrenzfähig und in Zukunft auch weiterhin erfolgreich.
Das war die 3251. Sendung des Hamburger Hafenkonzertes, diesmal mit einem Rückblick auf die 140-jährige Geschichte der Werft Blohm & Voss und einem Ausblick auf die schwierigen kommenden Monate und Jahre. Was sich hier bei uns in der nächsten Woche erwartet, verrät Ihnen jetzt mein Kollege Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Schönes Holz, elegante Form und eine spannende Schiffshistorie meist noch dazu. Wer ein klassisches Boot oder eine klassische Yacht besitzt, möchte häufig nichts anderes mehr. Das gleiche gilt für Menschen, die auf einem solchen Boot einmal mitfahren durften. Im Hamburger Hafenkonzert stellen wir Ihnen Menschen vor, die den Klassikerbooten regelrecht verfallen sind. Wir erinnern an die Puschen, die legendären Alster-Jugendboote der 50er und 60er Jahre. Wir besuchen das Zentrum für klassischen Yachtsport in Kiel-Holtenau und wir sind zu Gast auf der Werft Robbe und Berking Classics in Flensburg. Dort werden Yachten aus Holz gebaut und restauriert. Vor kurzem hat der Chef Oliver Berking auch noch ein Ausstellungszentrum dazu eröffnet.
Ich habe irgendwie einen Holzboot-Tick, anders kann man das glaube ich nicht sagen. Diese Zeit vor dem Krieg, also vor 70, 80, 90, 100 Jahren, als die Boote noch wirklich schön waren im Verhältnis zu heute, das ist die, die uns hier alle fasziniert und mit dem Thema beschäftigt sich auch die erste Ausstellung.
Klassikerboote, unser Thema im Hamburger Hafenkonzert am Ostersonntag morgens ab 6 mit Petra Vollquarzen.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Tschüss für diese Woche, sagt Dietrich Lehmann.
Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.